So setzen Jugendliche zwar ganz auf die private Welt der Familie, wissen aber aus eigener Erfahrung darum, wie zerbrechlich diese Ordnung auch sein kann. Vielleicht fassen Sie deshalb den Familienbegriff häufig auch weiter auf, als wir das tun, indem Sie Ihre guten Freunde und Freundinnen als zur Familie zugehörig zählen. Sie sind Teil von Familie, so wie Sie junge Menschen verstehen. Sie sehnen sich auch nach einem sicheren Job, einen, der Spaß machen soll, und nach einer festen Paarbeziehung zu einem Menschen, dem man wirklich vertrauen kann. Bei der festen Paarbeziehung vielleicht der Ausdruck serielle Monogamie, also Treue hat durchaus einen hohen Wert. Solange die Beziehung funktioniert, ist man sehr treu. Wenn nicht, geht man in die nächste treue Beziehung. Das nennt man serielle Monogamie. Alles in allem also ein angenehmes Leben, das in geordneten Bahnen verläuft. Gleichzeitig erleben junge Menschen, dass diese Grundbedürfnisse nicht immer befriedigt werden, es Zurückweisung, Verwundung, Gewalt, nicht beeinflussbare Schicksalsschläge gibt. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit steht in der Spannung, dass langfristige Sicherheiten, egal ob es sich dabei um emotionale Sicherheiten, um Arbeitsplätze oder um Pensionen handelt, auch gegenwärtig nicht mehr selbstverständlich garantiert werden können. Um Ihnen nun ein differenzierteres Bild zu geben, möchte ich einige Ergebnisse aus der sogenannten U27, das ist dieses orange dicke Buch da, vorstellen. Was sind die Sinus, die schon ausgehend von diesen drei großen Werteströmungen dann Menschen in sogenannten Milieus geordnet haben? Was sind Sinusmilieus? Ich zeige Ihnen das für Österreich. Da gruppieren sich Menschen, die einander in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise sehr ähnlich sind. Sie haben ähnliche Wertvorstellungen, ähnliche Alltagseinstellungen, also Einstellungen zur Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu Medien, zu Geld und Konsum, auch zu Religion und Kirche. Sie haben auf der Horizontalen diese drei großen Wertströmungen und die vertikale Konstante ist dann die Bildung, die diese Menschen in ihrem Leben erfahren haben. Sie sehen immerhin beim traditionellen Wertemilieu noch die ländlichen, die traditionellen mit 13%, die konservativen mit 6%, also insgesamt zählen kann ich nicht sehr gut, 26%, die wir haben. Dann hat man 2005 in Deutschland, hat die katholische Kirche mal erforschen wollen von diesen Leuten des Sinusmilieus, wie schaut es denn eigentlich mit unseren Kirchgängern aus, mit den Leuten, die noch sich der katholischen Kirche zugehörig fühlen, in welchem Milieu sind die beheimatet. Da gab es eine große Untersuchung, allerdings erst von 20+. Dann hat Miserior und die deutsche katholische Jugend 2006 gesagt, naja, 20+ ist für uns nicht sehr aussagekräftig. Miserior, ich weiß nicht, wer morgen noch Geld spenden wird für soziale Engagements. Die deutsche katholische Jugend, wir wissen nicht, wen wir in Zukunft noch haben werden. Sie haben die Sinusforscher gebeten, sowohl bei Kindern zu forschen, bei den 9- bis 13-Jährigen, als auch bei Jugendlichen. Und es wurden 2400 Jugendliche befragt, zwar in Deutschland, aber ich kann Ihnen aus anderen empirischen Untersuchungen sagen, dass Ergebnisse von Deutschland und Österreich mit geringen Prozentsätzen immer sehr ähnlich sind. Und hat 60 mehrstündige qualitative Interviews gemacht und hat allen Probanden 2 Wochen vor dem Interview noch entweder ein leeres Heft gegeben mit dem Titel »Das gibt meinem Leben mehr Sinn« oder »Die ideale Religion und Kirche wäre für mich« und hat die Probanden gebeten, dieses Heft mit Texten, Zeichnungen und so weiter zu füllen. Und aus diesen 3 Untersuchungen, aus den quantitativen, qualitativen und aus der Analyse dieser Hefte hat man dann folgendes Bild bekommen, das ich Ihnen jetzt dann noch genauer erklären werde. Also die katholische Kirche weiß jetzt, dass sie und ihre Organisationen mit ihrer Jugendverbandsarbeit in Bezug auf Bekanntheit, Attraktivität, Engagement vor allem die Traditionsverwurzelten, die Bürgerlichen, Entschuldigung, ich wüsste das jetzt, und die postmateriellen Jugendlichen erreicht. In diesen Milieus leben circa ein Viertel aller jungen Menschen. Schauen wir uns das genauer an. Die traditionellen 4%, so paradigmatische Fragen, die diese Jugendlichen stellen, wie rekrutieren sich die? Die sind entweder, sie haben eine traditionelle Milieutendenz, das heißt, man kann nicht sagen, dass sie auch auf ewig in diesem Milieu bleiben werden, aber zwischen 14 und 19 sind sie eher dort einzuordnen, weil es die Eltern sind, weil es die Peergruppe, in denen sie aufwächst, sind, fühlen sich also dort beheimatet. So zentrale Fragen, die stellen, heißt, was ist moralisch gut, was wird von mir erwartet, wo gehöre ich hin? Das sind die Jugendlichen, die Werte und Orientierungen, soziale Formen der eigenen Familie übernehmen und sie auch fortführen, die ihre Aufgaben suchen, Verantwortung übernehmen, einen Beitrag leisten wollen, sich vor allem als nützlich und angenehm erweisen, also die, mit denen man überhaupt keine Probleme in der Regel hat. Die Logik, eine Reproduktion des Vorfindlichen. Das heißt, gut ist das, was sich schon einmal als gut erwiesen hat und das möchte man auch nicht ändern. Das kann man zu einer Art Rezept machen, vielleicht da und dort modifizieren, aber ja nichts Neues, weil wer weiß, ob das dann gut wird. Das sind 4%, nicht sehr viel. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist entwicklungspsychologisch bedingt, weil man ja in diesem Alter sich auch von den Eltern abgrenzen will und nicht das machen will, was Eltern wollen. Aber es fällt auf, dass bei den 20- bis 24-Jährigen es hier keinen Zuwachs gibt. Also die bleiben bei 4%. Die Forscher haben dann gesagt, es schaut aus, wie wenn das eine gesellschaftliche Nische wird. Die traditionellen. Die bürgerlichen Jugendlichen hingegen mit den paradigmatischen Fragen, was kann ich erreichen, wo gehöre ich hin, haben so die Logik wegkommen und ankommen. Das heißt, heute durchaus Spaß haben, aber sich trotzdem anstrengen und später ein normales Leben führen. Das heißt, man setzt sich vom Lebensentwurf der Eltern ein bisschen ab, ganz moderat, und strebt ihn aber später an, lebt später genauso wie die eigenen Eltern. Heute Spaß haben, sich trotzdem anstrengen, man will normal sein, modisch sein, auf keinen Fall als altbacken gelten und auch nicht als zu ausgeflippt. Die dritte Milieutendenz, die Konsummaterialisten, ist im selben Wertebereich die niedrigere soziale Lage. Also wir sind immer noch bei B und die niedrigere soziale Lage. Diese Lebenswelt junger Menschen ist geprägt von der Erfahrung, auf sich allein gestellt zu sein. Im Unterschied zu den Bürgerlichen sind sie materiell schlechter abgesichert oder schlecht abgesichert und nach eigenen Aussagen erleben sie ihre Eltern auch nicht immer als emotional verlässlich. Junge Menschen in dieser Lebenswelt suchen materiell und auch emotional Anschluss, vor allem an die bürgerliche Lebenswelt. Sie wollen herauskommen aus dem elterlichen Umfeld, es einmal besser haben, also aufsteigen ist so ein Ziel, und haben gleichzeitig den starken Wunsch nach einer heilen Familie, auch wenn sie sie zu Hause nicht erleben. Wollen sich etwas leisten können, kaufen können, am Lifestyle teilhaben. Haben eine ausgeprägte Lust am Einkaufen, an luxuriösen Unterhaltungselektronik, an Modemarken, also Forscher haben mal gesagt, sie shoppen gegen ihre soziale Deklassierung an. Logik ist Ankommen in einem besseren Milieu durch die Alltagserfahrung Ablehnung. Ich habe dann als kleines Beispiel, die passen mir da so gut rein, einen Bereich der österreichischen Krocherszene, eine Jugendszene, die besonders zwischen 2007 und 2009 im Osten Österreichs, aber es ging bis Linz, sehr beliebt war, wo Jugendliche in der Shopping City Süd in einem Außenbezirk gegeben, Nightlife, glaube ich, sich am Wochenende getroffen haben, um Kracher, um eine zu krachen, um sich, um dort die Sau rauszulassen. Und die Kracher teilt man ein in die Styler. Das sind die, die sich mit Markenkleidung anziehen. Und Aussage dieser Kracherin, teuer ist in der Szene angesagt. Warum? Ich glaube, dass man sich beweisen kann, damit beachtet zu werden. Und damit wird man beachtet. Es ist einfach gut, wenn du in die Nachtschicht, heißt es, die Diskothek hineingehst und da sagt einer, Bam Alter, das ist ein Styler. Bam Alter ist ein typischer Ausdruck der Kracherszene, bedeutet im Grunde genommen nichts, ist ein Gefühlsausdruck, Bam Alter, so wie noch Servus. Ja, also passen wir da gut rein, obwohl die Jugendszenen eher zu den Hedonisten gehören. Ganz anders die postmaterielle Milieutendenz, wir sind immer noch bei B. Wer bin ich, was ist richtig, wie will ich leben? Ihre Logik ist Kritik und Weltverbesserung und auch Selbstfindung. Das sind die Jugendlichen, die nach sinnstiftenden Weltanschauungen suchen und nach moralischen Bezugspunkten. Ihnen ist es wichtig, eine eigene Position zu haben, starke moralisch-weltanschauliche Maßstäbe zu finden und aus diesem heraus Widerstand zu leisten und auch zu kritisieren. Sie haben einen sehr rationalen Weltbezug und sind im Vergleich zu anderen Jugendlichen am stärksten politisch interessiert, auch parteipolitisch. Also mit einer idealistischen Betonung von sozialer Gerechtigkeit im globalen Kontext. Die mittlere und geringere formale Bildung in diesem Wertebereich wird dann von der Lebenswelt der Hedonisten abgedeckt. Ihre innere Logik ist jetzt leben und sich abgrenzen. Mit 26% ist diese Lebenswelt quantitativ die bedeutsamste bei den Jugendlichen. Für einen Teil von ihnen, weil es bei den jungen Erwachsenen nur mehr 16% sind, ist sie allerdings Durchgangsstadium in der Entwicklung der psychischen und sozialen Identität. Man spricht von Pubertätshedonisten. Mir gefällt der Ausdruck Hedonist nicht so besonders. In den Schweizer Sinusstudien wird von Eskapisten gesprochen, das gefällt mir ein bisschen besser. Alle Ausdrücke sind immer nur Versuche, etwas zusammenzufassen und darzustellen. Für die Jugendlichen, die so Pubertätshedonisten sind, die brauchen das, um sich auch von etablierten bürgerlichen, postmateriellen und traditionellen Eltern ablösen zu können und abzusetzen. Für andere, die drin bleiben, ist es ein dauerhafter Teil der Identität. Worum geht es ihnen? Suche nach Fun und Action, jedenfalls ausbrechen aus den Zwängen des Alltags, anders zu sein als die normalen Spießer. Gleichzeitig, aber es wird nicht so öffentlich artikuliert, auch hier Träume von einem heilen und geordneten Familienleben, hervorgerufen durch wachsende soziale Ängste. Viele von ihnen führen regelrecht ein Doppelleben, sind angepasst im Berufsalltag, haben aber wenig Identifikation mit der beruflichen Tätigkeit und tauchen in ihren Freizeiten in kulturelle Gegenwelten ein. Häufig auch mit Underdog-Loser-Gefühlen verbunden, was zu aggressiven Abgrenzung nach oben führt, das sind die Bonzen, und auch nach unten. Man sucht immer noch Leute, die unter einem sind, das sind dann die Ausländer und Sozialschmarotzer. Für hedonistische Jugendliche bedeutet die Wahl eines jugendkulturellen Stils ein mehr oder weniger umfassendes Bekenntnis zu einer entsprechenden Lebenswelt. Vor allem die Stilisierung als Underdog mit Mitteln jugendkultureller Artefakte, auf das wird größten Wert gelegt. Man möchte sich selbst als eine provozierende Ausstrahlung geben, als Punk, als Heavy Metaller, als Gothic-Jugendlicher. Auffallend ist hier auch eine überdurchschnittliche Körpermodifikation. Also da wird gepierst, Tattoos, wobei es Piercing und Tattoos nicht mehr wie früher in den 70er Jahren auf eine Szene, auf die Punks beschränkt ist, sondern das schon übergreifend geworden ist. Ganz zum Schluss darf ich noch die beiden, die jetzt in diesem C-Wertebereich sind, das die Performer-Jugendliche haben immerhin in Deutschland einen Anteil von 25%, wo die Logik ist Multi-Optionalität, also vieles im Leben auch ausprobieren und zu machen. Das sind die jungen Menschen, die am ehesten den modernen Leistungsansprüchen und Lebensstilen entsprechen, die so die jungen Eliten formatieren, bereiten sich auf attraktive, gut bezahlte Jobs vor und können gleichzeitig die Freizeit in vollen Zügen genießen. Die saugen alles auf, was es gibt und wollen dann noch etwas anderes dazu machen. Aber im Unterschied zu den Postmateriellen haben die keinen ideologischen Weltbezug. Die kann man nicht festlegen. Das sind Pragmatiker, was man gerade braucht, das ist in. Sind also sehr ambitioniert, aber eben ohne die einmal gefundene Weltanschauung, die man dann auch viele Jahre über verteidigt und für die man dann eintritt. Ich war im letzten halben Jahr in San Francisco in einer Sprachklasse und in meiner Klasse waren 10 Schweizer und Schweizerinnen und ein typischer Performer war da dabei, also soweit ich das von ihm sehen konnte, der Yves, der ein Überflieger ist, schon in der Schule so gut war, dass er eine Klasse übersprungen hat, der an einer renommierten Universität in Zürich in 3 Jahren Chemie studiert hat, seinen Master gemacht hat, jetzt aber nicht Chemiker wird, weil er als Banker viel mehr verdient und jetzt das eben macht. Aber mit dem Yves irgendeine Diskussion über Werte zu führen, war nicht möglich. Es hat ihn nicht interessiert, aber er wusste immer, wie der Euro zum Dollar steht. Das war ganz wichtig. Und die letzte, die experimentalistischen Jugendlichen, die als Logik haben Exploration und Kreation. Das sind die, die auf der Dauersuche nach dem eigentlichen Leben sind, nach der wirklichen Welt, die eine Lust haben am Entdecken, am Erfinden, am Erleben, an neuen Formen und Perspektiven, die auch eine gute Balance finden zwischen Pflichten und dem, was sie dann noch weiter dazu machen wollen, die auch eine Ästhetik des Widerspruchs lieben, aber da geht es nicht um die Marken, sondern da geht es um die Selbststilisierung. Also alle künstlerisch interessierten Jugendlichen sind im Grunde genommen in dieser Milieutendenz bei den Experimentalistischen drinnen. Damit höre ich jetzt aber schon auf, damit Sie auch Ihre Verständnis- oder Ergänzungsfragen an mich stellen können. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön, Frau Kögler, für diesen Überblick über die Jugendszenen. Und ich bitte Sie und lade Sie ein, das Mikrofon anzufordern. Ja, dann muss ich jetzt als...
Was mich interessieren würde, wäre, in welchen Umfeld die Jugendlichen aufwachsen, die in gewisse Bereiche eingeteilt sind. Sind das Kinder, die viel von alleinerziehenden Müttern groß werden oder eine sichere Bindung an Väter haben und so, ist das auch untersucht worden?
Die Herkunftsfamilie ist eigentlich bestimmend für die Ausbildung der Jugendlichen. Also je geringer das soziale Milieu in der Herkunftsfamilie, umso weniger haben sie die Möglichkeiten, auch höhere Schulen zu besuchen. Also umso eher, also es gibt Bürgerliche, die in Familien aufwachsen, die nicht so begütert sind, aber die konsumorientierten, auch die hedonistischen, traditionelle natürlich auch. Bei den Performer und Experimentalisten sind es nicht mehr Kinder, die aus sozial benachteiligten Elternhäusern kommen. Man hat nicht untersucht, ob da mehr Jugendliche in alleinerziehenden Haushalten oder in sogenannten normalen Verhältnissen aufwachsen. Man hat nur das untersucht, das ausgewertet, was von den Jugendlichen selber gekommen ist.
Aber Nein, wir brauchen es für die Aufzeichnung, Entschuldigung.
Mich würde interessieren, ob für erwachsene Menschen die Klassifikation die gleiche ist, die hier eingesetzt wird, und was hier die Unterschiede sind zu den Erwachsenen in etwa.
Die Erwachsenen in Österreich schauen so aus, also bei Jugendlichen gibt es noch keine etablierten zum Beispiel. Und bei den Erwachsenen ist das traditionelle Milieu noch einmal aufdifferenziert in ländlich traditionelle, in traditionelle, die in der Stadt leben, und in konservative. Das ist für Österreich gemacht worden. In Deutschland hat man dann auch noch die Länder aus den ehemaligen, aus dem Osten dazu genommen. Die Erwachsenen sehen Sie hier, da gibt's viel weniger moderne Performer und Experimentalisten. Das ist etwas, was von Jugendlichen jetzt neu dazukommt. Ansonsten haben Jugendliche natürlich die Tendenz, zunächst einmal, wenn sie in einer Familie aufwachsen, wo es ihnen passt, das einmal anzuschauen, was ist da, wie grenze ich mich ab, moderat oder weniger moderat. Andere grenzen sich nie ab, bei den Traditionellen wird es da weniger geben. Also es sind dieselben, man hat ein bisschen weniger Milieus bei den Jugendlichen, weil es gewisse Dinge noch nicht gibt, aber die Grunduntersuchung ist bei den Erwachsenen. Und da schaut man dann auch bei den Sinusmilieus, das ist eine Sozialforschung, die es seit über 25 Jahren gibt und geht eigentlich aus von der Marketingforschung, weil natürlich große Firmen wissen wollen, für wen kann ich was anbieten, damit das auch angenommen wird. Die schauen auch, wie die Leute zu Hause leben, welche Möbeln sie haben, wie sie ihre Freizeit verbringen, ob sie etwas lesen, was sie lesen und so weiter. Also es ist eine sehr breite, lebensweltorientierte Untersuchung. Ist eine. Es gibt auch andere Jugenduntersuchungen, die wieder anders sind, aber ich konnte mich heute in diesen 20 Minuten, wie man doch, zeige ich Ihnen die meines Erachtens im Moment differenzierteste.
War ein sehr guter Vortrag, war ganz begeistert, und ich möchte sagen, ich habe 3 Söhne gleich erzogen und die passen in unterschiedliche Kategorien rein. Mhm.
Wollen Sie auch noch dazu sagen, in welche? Das interessiert mich wieder.
Also der Älteste, der Architekt, in die letzte Gruppe. Mhm. Das war die
modernen Performer oder die Experimentalisten?
Die Experimentalisten, ja. und der Mediziner in den Performer. Und dann ist noch einer mit technischer Chemie, der passt in die Gruppe angepasst. Also die am Anfang mehr gehabt haben, diese. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, warum ist das so, wenn Sie die gleiche Erziehung genossen haben und fallen so in so gegensätzliche Kategorien?
Weil Sie nie der alleinige Erzieher Ihrer Kinder sind. Weil dann müssten Sie in einem luftleeren Umfeld, also in einem Umfeld aufwachsen, wo Sie nie Möglichkeit haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Man denkt immer als Elternteil, ich bin der Haupterzieher, und das mag ja auch sein, aber die Freunde sind sind zwischen 12 und 16 viel wichtiger als die eigenen Eltern, die werden es dann erst später wieder. Es hängt davon ab, mit wem sie in Berührung kommen, wer für sie eine authentische Person ist, wer für sie noch so etwas wie ein Role Model ist, ein Vorbild sein kann, und weil Menschen zum Glück unterschiedlich sind. Ich finde es sehr spannend.
Wie ist die Durchlässigkeit zwischen den Gruppen? Oder ist das alles fixiert?
Nein, ist schon durchlässig. Sie sehen auch, dass diese sogenannte Kartoffelgrafik, nennt man sie, dass sich die überlappen. Und es ist nur ein Versuch, es zu kategorisieren. Schlimm wäre es, wenn man das jetzt als so Schubladen nimmt, wo man die Leute hineingibt, und dort lässt man sie. Aber es ist so ein Versuch zu zeigen, warum ticken und Menschen anders. Und interessant ist ja, dass wenn man selber eine gewisse Orientierung hat, es so schwer ist, die von anderen Menschen zu verstehen. Also bei, ich kann es von der katholischen Jugendarbeit sagen, wenn ich da Jugendleiter habe, die aus einem bürgerlichen und einem traditionellen Milieu kommen und die alles gut machen wollen, dann können die nie einen Experimentalisten erreichen, weil etwas, was sich immer wieder wiederholt, für den Grund langweilig ist. Die wollen was Neues. Und für den bedeutet das aber Sicherheit und Bewährung. Und das haben wir schon mal gut gemacht. Und so muss es weiterlaufen. Und jeder glaubt, er hat selber recht und der andere ist ein Trottel. Und darum ist die Kommunikation so schwierig zwischen einzelnen Gruppen. Wenn ich einmal weiß, dass die einfach anders denken und ihre Wertvorstellung unterschiedlich ist. Das sind ja, weil sie anders denken als ich, nicht schlechtere Menschen. Sie haben halt nur andere Vorstellungen. Und im Grunde genommen von den Grundbedürfnissen, wie ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Ansehen, kommen wir uns schon wieder sehr nahe. Wenn ich das Grundbedürfnis, das dahinter steht, sehe, verstehe ich auch manches, was gemacht wird. Sie kennen alle die jetzt so gängigen Castingshows im Fernsehen. Das sind Degradierungsrituale für Junge, also was man mit jungen Menschen dort macht. Man führt sie vor, weil man gesehen hat, sie produzieren sich gern, sie stellen sich gern vor, sie möchten wenigstens in irgendeinem Bereich in ihrem Leben gut sein und dann führt man sie öffentlich vor und macht sie dort fertig. Mir tut da immer das Herz weh, deswegen kann ich das kaum anschauen. Also dieses Bedürfnis nach, ich möchte jemand sein, dann so auszunutzen, um sie fort. Und kriegen sie dadurch mehr Autonomie? Na, sie müssen schauen, wie der Markt funktioniert und dürfen dann, so wie jetzt die Helden von morgen oder wie die Sendung heißt, die Richtung singen, die der Musikmarkt bestimmt. Also man macht sie dann noch einmal abhängig.
Ich würde gerne noch wissen, ob es gab es oder gibt es eine Tendenz, sich im Laufe des Lebens in Richtung bürgerliche Mitte anzunähern?
Ich habe den Anfang nicht verstanden.
Gab es oder gibt es eine Tendenz, sich im Laufe des Lebens in Richtung der bürgerlichen Mitte anzunähern, also die Gruppe zu wechseln von anderen Gruppen in diese Richtung? Und wenn es diese gibt, wie hat sie sich verändert?
Das kann man bei den jetzigen 14- bis 19-Jährigen noch nicht sagen, weil die Untersuchung ist einfach zu kurz. Aber ich denke schon, also aus meiner eigenen Lebensgeschichte weiß ich, dass sie für mich einiges verändert hat. Was sich nicht verändert hat, ist meine Liebe zur Rockmusik. Obwohl ich gedacht habe, mit 20, jetzt wäre ich erwachsen, jetzt muss ich eigentlich mehr in die Klassik übergehen. Aber ich habe jetzt das, was Jugendliche auch haben, sowohl als auch. Also jetzt liebe ich Klassik, aber immer noch Rockmusik. Und von der Milieurichtung her, ja, da, wo ich hin kann. Wann kann ein Konsumorientierter ins bürgerliche Milieu? Weil Milieus haben ja auch die Tendenz, die auszuschließen, die nicht wirklich in ihre Wertvorstellung passen. Na, sag's bitte was.
Mir geht es im Wesentlichen eigentlich hauptsächlich um die Gruppe derjenigen, die Junggebliebenen sind, die Junggebliebenen 30- bis 40-Jährige, aus der persönlichen Erfahrung heraus irgendwo die Tendenz haben, sehr stark in der Jugend entwickelten Identität hängen zu bleiben oder sie noch zu vertiefen, ist jetzt nicht ja. Negativ gemeint.
Ich denke, wenn man einmal ganz stark in einer gewissen Jugendszene involviert war, dann gibt man diese Liebe nicht für immer auf. Die erste Lieben, das ist auch bei Beziehungen so, irgendwo bleibt die Romantik da. Und man mag es immer noch, auch wenn man schon richtig bürgerlich geworden ist, auch in seinen Wertvorstellungen. Und auch wenn zum Beispiel jemand, der Heavy Metal gehört hat und dann seiner Frau zuliebe das nicht mehr hört, aber er geht trotzdem noch. Wenn Metallica kommen, ist er beim Konzert. Wurscht, wie alt er ist. Nicht? Es gehört dazu. Also man kann da das auch leben und es ist doch schön. Also gerade bei Musik kann ich wieder das oder dieses Gefühl wieder heraufbeschwören, wie war das, wie ich jung war. was habe ich denn da nicht alles machen wollen? Wenigstens diese Reminiszenz sollte man den Leuten lassen. Ja.
Dann gibt es hier zwei.
Ja, was mir aufgefallen ist, Sie haben eigentlich bei keiner Gruppe erwähnt, ob Religion oder die religiöse Haltung der Eltern ausschlaggebend ist für Sinn- und Wertestiftung. Mhm.
Ich habe es am Anfang kurz gesagt, vielleicht war es nicht deutlich genug. Ganz deutlich, traditionelle und bürgerliche, wenn die Eltern selber religiös sind, haben sie einen Zugang zu Religion, auch die postmateriellen. Da die Elterngeneration der Postmateriellen ist das, was wir die Kirche von unten nennen, die so die Kritikphase eingeleitet haben nach dem Zweiten Vatikanum. Also in diesen drei Gruppen ganz starker Bezug sowohl der Eltern als auch der Jungen, wenn sie sich nicht gerade abgrenzen müssen, zu Religion. Ganz wenig Bezug gibt es bei den Konsumorientierten, bei den Hedonisten. Allerdings Religion als Ort der Sicherheit hat schon einen Wert. Bei den Performer und bei den Experimentalisten, die Experimentalisten suchen in jeder Religion. Die können sie für die christliche Religion begeistern, wenn sie ihnen zum Beispiel einen Pilgerwege anbieten. Das ist etwas Neues, was sie gerne machen. Oder Tessé, das ist etwas Außergewöhnliches. Aber die bleiben nicht dabei, sondern die schauen, was gibt es im Hinduismus Interessantes, was gibt es im Buddhismus Interessantes. Bei den Performern und bei den Experimentalisten haben wir noch nicht so die Elterngeneration dazu. Also drei Milieus, starken Bezug, wenn die Eltern auch die Postmateriellen sind die, was jetzt so gängig ist im Religiösen, das Samplen, Religionssampler oder Patchwork-Religion. Man nimmt aus jeder Religion das heraus, was einem gut tut. Und das können auch die christlichen Religionen sein. Ein Beispiel, ein befreundeter Religionslehrer fragt bei der Matura seine Maturantin, die über die Caritas gesprochen hat, warum soll man als Christ Nächstenliebe üben? Die Antwort, weil es gut fürs Karma ist. Das hätte man vor 20 Jahren noch nicht gesagt, aber das ist so ein typisches Sample, nicht? Und jeder weiß ja selber am besten über seine eigenen spirituellen Bedürfnisse Bescheid, also schafft er sich auch so etwas wie einen eigenen Gott. Das ist zurzeit ganz in. Einer, der nicht wehtut, der nichts fordert, der aber immer da ist, wenn ich ihn brauche. Das ist ganz typisch.
Die Sozialisation der jungen Leute erfolgt natürlich sehr wesentlich durchs Elternhaus und durch die Freunde, du hast es genannt. Wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, mit Sicherheit auch sehr stark durch die Medien. Wie ist deine Einschätzung der Rolle der Medien, zum einen was die Stärke dieser Gruppen anbelangt, als auch die in besonderer Weise die Rolle der neuen sozialen Netzwerke im Internet, ob dies zu einer Veränderung, Verschiebung der Größenordnungen zwischen den einzelnen Jugendszenen führen wird. Das würde mich sehr interessieren, wie du das siehst.
Ich glaube, die Benutzung der Medien ist ja auch eine Frage der Bildung. Wie kann ich mit Computer umgehen? Es gibt nahezu keinen Jugendlichen, der keinen Bezug zu den modernen Medien hat. Das führt auch dazu, dass sich das Leseverhalten von Jugendlichen stark verändert hat. Wenn sie im Internet etwas anklicken, gehen wir zum Beispiel zu Wikipedia und Sie sehen dort ein Thema und dann haben Sie bei manchen Worten einen Strich drunter. Wenn Sie dort anklicken, kommen Sie aufs nächste Thema. Das nennt man Hypertextlesen. Das heißt, Jugendliche lesen nicht mehr fortlaufend einen Text, sondern klicken an und kommen in den nächsten Text, in den nächsten Text, in den nächsten Text. Das ist gang und gäbe. Die großen Mediengemeinschaften, Facebook oder bei den Jugendlichen sind es, glaube ich, Twitter. Es gibt fast keinen, der Also ich musste auch ins Facebook, weil ich sonst nicht die Chance gehabt hätte, mit meinen Klassenkollegen aus San Francisco weiter in Verbindung zu bleiben, weil sie SMS oder nicht SMS, E-Mails verschicken als unmodern finden. Und weil die Bilder dort hochgeladen werden, die mit einer Diskette zu verschicken, das ist es nicht. Das manchmal wird in diesen modernen Medien vor, also es verändert etwas. Ich weiß auch nicht, wie man Jugendliche dazu kriegt, dass sie ganze Bücher lesen. Das ist eher im Schwinden oder nur bei bestimmten Milieus gang und gäbe. Aber dass sie deshalb vereinsamen, weil sie vor dem Computer sitzen, das kann ich nicht feststellen. Und stellen auch Studien fest, dass das nicht so ist. Sondern eher, dass das eine Form ist, miteinander in Kommunikation zu sein. Auch wenn die Kommunikation eine sehr oberflächliche ist. Also tiefsinnige Gespräche führt man nicht über Facebook. Einzeiler oder Zweizeiler sind gefragt. Ich weiß nicht, ob ich es halbwegs.
Ja, was mich noch interessieren würde, ist, also diese große Grundsehnsucht nach Ordnung, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, die hat sich, empfinde ich zumindest schon, ein bisschen geändert. Also in unserer Jugend war doch das gerade das, was es zu kritisieren und anzugreifen galt. Und offensichtlich, also womit hat das zu tun, weil es keine fixen Familien, weil es keine Stabilität mehr gibt, also weil es das alles nicht mehr gibt, oder?
Ich glaube nicht, dass man immer nur die Familien dafür verantwortlich machen
Nein,
kann.
In der sondern, Gesellschaft.
Ja, also sondern weil Ordnungen wegbrechen, bevor ich mich daran gewöhnen kann. Und jetzt suchen sie natürlich nach Ordnungen, die stabil sind. Wenn man Jugendliche fragt, welche Personengruppen für sie besonders glaubwürdig sind, und dann sind es auf einmal die Lehrer. Nicht in meiner Jugend wäre das nicht. Oder Polizisten, die für Ordnung sorgen, Gerichte. Haben einen sehr hohen Wert für Jugendliche, weil sie auf einmal Ordnung und Sicherheit garantieren. Und da ist, das tut jemand aus meiner Generation fast weh, dass da nicht mehr Rebellion da ist. Das heißt, die rebellieren auch nicht in der Schule, die wollen am liebsten Fakten wissen, etwas, was ich dann reproduzieren kann. Große Diskussionen oder über die Sinnhaftigkeit, warum lernen wir jetzt das, was hat das überhaupt mit mir zu tun, das gibt's fast nicht mehr. Das kann man auch bei Studierenden an der Uni feststellen. Ich habe als Assistentin 89 angefangen, das waren andere Jugendliche da, als es jetzt sind. Jetzt sind's, ich meine, ich kenne es nur von der theologischen, die werden immer braver, immer weniger widerständig. Muss man den Widerstand richtig provozieren, dass er mal
herkommt. Aber das hat schon auch damit zu tun, weil die Lehrpläne ja immer rigider werden oder die Studienordnungen immer rigider werden. Also wir haben doch nur studieren können, was wir wollen im Grunde, und haben uns alles zusammen glauben können. Ja. Und heute hast du überhaupt keine Wahlmöglichkeit mehr.
Das wird immer verschultert.
Ja. Also wo ist da die Möglichkeit sozusagen zur Rebellion, wenn man ganz starre, oder vielleicht könnte das eigentlich ja der Anreiz sein für...
Ja. Der Anreiz wäre zu sagen, es ist so rigid, das kann es doch nicht sein. Aber das Bedürfnis, da zu rebellieren, ist ganz gering. Man fügt sich eher, das gehört dazu, das machen wir jetzt.
Vielleicht, was gesehen haben bei unserer Generation, die Rebellion hat auch nichts
gebracht. Hat auch nichts gebracht, ja.
Wir sind auch alle bürgerlich geworden.
Kann sein, ja. Weiß es nicht.
Die familiäre Geschichte würde mich auch noch interessieren, weil das ist ja schon Tatsache, dass viele Jugendliche in Patchwork-Familien aufwachsen, in alleinerziehenden Situationen aufwachsen, dass die väterlose Gesellschaft, glaube ich, immer noch ein Thema ist. Also alleine in meinem Wohnumfeld bin ich, glaube ich, schon der vorletzte Mann von 10. Also die Scheidungsraten sind über 50%. Also es gibt ja überhaupt keine regulären oder Familien, wie es früher gegeben hat, diese klassischen Kleinfamilien.
Wobei ich schon glaube, dass Jugendliche mit Patchwork-Familien relativ gut umgehen können, wenn es denn emotional stimmt in dieser Familie. Und wenn dann die Freunde auch noch dazukommen, die so ein soziales Netz geben, dann ist das durchaus in Ordnung. Und wenn sich die Eltern, die geschieden sind, dann auch noch miteinander verstehen und nicht im Krieg sind, dann ist es völlig okay, dass der Papa eine neue Frau hat und die Mama einen neuen Mann hat. Nicht? Dann hat man eine größere Familie. Allerdings, wenn es dann Krieg gibt und das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, dann wird es heavy.
In der Familie der eigenen Kinder schon auch genauso gesehen, erlebt, wie Sie das sagen. Also das ist der Spielpapa, also sie wollen aber schon Klarheit. Das ist der Spielpapa, das ist unser Ernährer, sagen sie, der ist immer bei der Arbeit, ne, oder in der Arbeit. Und dann gibt es noch einen Freizeitpapa und der, also irgendwie, also die hat drei und die Großelternpaare, unsere Enkelin, aber die kommen problemlos damit klar, weil sie einfach das irgendwie sortieren sozusagen für sich.
Ja.
Ja, man hört eh schon die Suppenlöffel klappern da hinten und man muss ja nicht unnötig verlängern, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Danke. Und bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Es gibt, wie gesagt, gratis Suppe, eine Gemüse-Cremesuppe gibt es, eine hervorragende, und Salzstangerl. Getränke muss man sich selber dazu kaufen, aber die Suppe ist, wie gesagt, gratis. Und ich werde jetzt noch meine Liste abarbeiten. Ich darf die nächsten zwei Veranstaltungen des Kepler Salon ankündigen. Diesen Freitag, 3. Dezember um 19.30 Uhr, eine Gastveranstaltung, Neue Jugend, Neues Alter, Neue Arbeitswelt, Vortragender Reinhold Popp. Am Montag wieder ein regulärer Kepler-Salon, auch nicht ganz regulär, weil es eine nicht hier stattfindet, sondern eine Exkursion in die Landesgalerie Linz ist. Thema New Topographics. Der Leiter der Landesgalerie, Martin Hochleitner, und Gabriele Hofer werden dazu vortragen. Ich darf Sie noch einmal auf den Freundeskreis hinweisen. Wer da beitreten möchte, ist mit 25 Euro pro Jahr ein Unterstützer dieses Kepler-Salons, sodass es ihn hoffentlich noch lange Zeit geben wird. Ich darf Sie ganz herzlich verabschieden. Ich glaube, Sie bleiben noch da ein bisschen. Ja. Vielleicht kann man bei der Suppe ja noch die eine oder andere Frage klären. Im Übrigen einen schönen Nachmittag, einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dankeschön.